Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.
Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Machmann, auch bekannt als die Raumwelle, und begrüße euch zur heutigen Ausgabe. Und begrüße, hallo den Thomas.
Moin, na du Raumwelle. Wir haben heute einen kleinen Gast, wollte ich schon sagen. Was für ein Quatsch. Natürlich haben wir hier einen großartigen Gast, wollte ich sagen. Wir haben einen großartigen Gast bei uns. Und zwar ausgeliehen aus dem Podcast Kabel und Knöpfe haben wir den Stefan bei uns.
Moin. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Einen kleinen Gast, das finde ich gut.
Das war freudsche Fehlleistung.
Ich bin ein großartiger 1,81 bin ich.
Aha, okay.
Ich kenne Leute, die sind größer als ich. Insofern lasse ich das so gelten. Ja, danke für die Einladung.
Stefan, wie kommen wir dazu, dich einzuladen? Also ich bin quasi durch Zufall so über deinen Podcast gestolpert. Den hast du, glaube ich, im letzten Jahr gestartet.
Nein.
Kabel und Knöpfe.
Nein. Vollkommen falsch. Obwohl, ja doch, im Moment, das neue Jahr ist ja noch gar nicht so alt. Ich habe den tatsächlich erst dieses Jahr gestartet. Die Geschichte ist eigentlich die, ich bin seit Ewigkeiten eigentlich schon immer interessiert gewesen an so Radiozeug und so weiter. Ich habe früher schon immer viel im offenen Kanal bei uns Radiosendungen gemacht mit Freunden und so. Und seit das Thema Podcast irgendwie aufkam, seit Apple damals hier, ne, auf dem iPod, glaube ich, das Format so oder das System Podcast etablieren wollte und das zum Teil eben auch getan hat, fand ich das total spannend und wollte es immer machen. Und ich habe immer versucht, meine Freunde dazu zu motivieren, mit mir mal irgendwie einen Podcast zu starten. Und es hat nie geklappt. Und es hat mich über Jahre wirklich gefuchst und geärgert, dass das irgendwie nicht zustande gekommen ist. Und jetzt ist mir das zu doof geworden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, jetzt ist es soweit und jetzt mache ich einfach mal selber einen. Und jetzt habe ich glaube, es ist wirklich erst einen Monat her oder so, den Kabel und Knöpfe Podcast gestartet. Die Idee dazu hatte ich wohl schon ein bisschen länger im Kopf. Also vielleicht auch rührend aus meinem YouTube-Kanal, den ich habe. Da mache ich seit einigen Jahren so ein bisschen so Synthesizer-Vorstellungen, Live-Jams, so ein bisschen Rumgenörde, ne? Was wir alle irgendwie so machen. Und da habe ich gedacht, okay, das Konzept hält irgendwie auch für einen Podcast her. Und dann habe ich mir so ein paar Geräte geschnappt, die ich stehen hatte und die ich gut finde. Und dann habe ich so drei Sendungen relativ schnell hintereinander aufgenommen und an den Start gebracht und bin eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich stolz darüber, dass das so schnell und ganz gut an den Start gegangen ist. Und ja, jetzt bin ich also auch Podcaster und da freue ich mich sehr drüber.
Wir freuen uns auch. lustiges Konzept, du machst das relativ kompakt, machst eine halbe Stunde ungefähr immer und stellst dann in jeder Folge quasi eines deiner Lieblingsinstrumente vor.
Genau.
Das Ganze ist, ich finde das sehr kurzweilig. Also ich habe mir jetzt die aktuellste Folge, das ist die hast du heute am 303-Tag, 3. März.
Ja, falsches Gerät dafür benutzt für den Tag heute.
Ach komm, es ist auch eine 303.
Das stimmt. Später kommt noch eine Demo mit einer 303 drin vor.
Ja. Genau, du stellst einen Boss RE20, das ist ein Effektgerät, stellst du vor.
Genau.
Nein, die habe ich allerdings noch nicht gehört. Ich habe es nicht geschafft heute. Ich hatte es mir vorgenommen auf dem Weg von der Arbeit.
Ja.
Ich habe es dann doch irgendwie nicht hinbekommen.
Das ist ja nicht so schlimm.
Wie das Leben eben manchmal so spielt. Es macht einfach Laune, dir zuzuhören, weil du da wirklich mit viel Werve, wie man so schön sagt, mit viel Liebe einfach da, ja, einfach frei von der Liebe erzählst. Und das ist einfach herrlich, dir zuzuhören.
Das freut mich sehr, dass du es sagst. Aber es macht mir andersrum genauso viel Spaß, weil ich da auch immer noch selber total begeisterungsfähig bin. Ne? Also ich erlebe das ja immer wieder, also wie wahrscheinlich ihr auch. Ne? Also wenn man sich so an so ein Gerät ransetzt und dann Zeit und Raum vergisst, weil man da dran rumspielt und das ausprobiert und so, das ist einfach eine wunderbare Sache, so in diesen Tunnel zu gelangen und so für sich mit dem Gerät eins zu werden. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das,
ja, aber
das
nebenbei dann auch noch zu erzählen, das schaffe ich nicht.
Ja, musste ich aber auch ein bisschen lernen. Also wir haben ja jetzt gerade schon, bevor der Podcast losging, auch so ein bisschen erzählt. So, ich komme ja ursprünglich aus Nordfriesland, aus Husum. Du, lieber Thomas, wirst wissen, dass die Leute von da, und das gilt sicherlich auch für Hamburg, tendenziell eher so ein bisschen maulfaul sind. Ne? Also schon nicht so schnell aus der Hüfte schießen, was Worte allgemein angeht. Jo. Und so war ich, ne? Und so war ich eigentlich auch. Und ich bin dann aber irgendwann so nach Köln gezogen, und im Rheinland musst du einfach reden. Ne? Also da kommst du gar nicht weiter, wenn du nicht redest. Also, das ist mir anfangs hier auch passiert. So, ich saß mit Leuten, die ich dann kennengelernt hatte, irgendwie in der Kneipe und hab nichts, also mir fiel auch nichts ein. Ich wusste so nichts zu erzählen, und so Smalltalk war mir vollkommen zuwider. Und irgendwie habe ich mir dann vorgenommen, Junge, du musst reden. Und ja, irgendwie hat es dann geklappt. Und vielleicht kam mir dann auch so ein bisschen zugute, also jetzt den Bogen gespannt zu dem YouTube-Kanal und eben auch zum Podcast. Ich habe eine Zeit lang für den Music Store gearbeitet in Köln und war da eigentlich nur angestellt als Grafiker. Aber im Music Store ist es so, dass die damals einen sehr, sehr aktiven YouTube-Kanal hatten. Und eigentlich wünschte sich der Chef das immer so, dass alle Angestellten, die dort irgendwie Profis oder sagen wir mal eine gewisse Kenntnis von Gerätschaften haben, oder ob es jetzt Gitarren oder ein Schlagzeug oder sei es ein Effektgerät, dass die Videos machen. Und das Ding ist aber, dass die allermeisten Leute da überhaupt keinen Nerv drauf haben. Also die wollen das nicht, die wollen irgendwie ihren Job machen und die wollen keine Videos machen. Ich meine, das ist natürlich auch immer eine Hürde, sich vor die Kamera zu stellen und wirklich auch so ein bisschen abzuliefern. Ne? Also das machen ja die wenigsten gerne.
Wenn man dazu verdonnert wird, ist das schon eine echte harte Nummer. Ich stelle das gerade in meinem Job vor, wenn mir da gesagt wird, hier, mach mal ein Video über das und das Thema, dann bin ich auch jedes Mal in der Defensive und denke so, was soll das?
Genau.
Das ist, und da muss man echt Bock drauf haben, das stimmt.
Ja, und das wollten eigentlich die wenigsten. Und ich habe mich aber immer so ein bisschen auch, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Ärger war, über die Synthi-Demos, die der Music Store zu der Zeit hatte. Aber ich habe irgendwie gedacht, so, das kann ich irgendwie besser. Und dann habe ich, das ist vielleicht auch eine etwas arrogante Herangehensweise daran, aber ich habe dann so gesagt, so, hier, ich würde das doch gerne mal ausprobieren. Und zu der Zeit kam, glaube ich, diese Boutique-Sachen von Roland gerade auf den Markt. Also da gab es die, wie heißt die denn? TR-09, ne? Der 909-Klon. Mhm. Und ich meine auch die TB-03 kam da gerade. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mich das mal ausprobieren. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und ich meine, beim Video ist es ja so, das ist ja auch beim Podcast so, du kannst ja beliebig viele Takes eigentlich machen. Ne? Also wenn du dich versprichst oder irgendwas nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, kannst du alles nochmal neu machen. Und zu der Zeit hatte ich einen Kollegen beim Music Store, der da sehr fit war, was Videoschnitt anging. Und er hat es dann auch gut hinbekommen, da ein kurzweiliges Video draus zu machen. Und das hat irgendwie alles ganz gut gefruchtet. Und es gab recht gute Resonanzen da drauf. Und es war erfreulich. Es hat Spaß gemacht und es kam Feedback drauf. Und das hat mich irgendwie beflügelt. Und ja, so bin ich dann irgendwie dabei geblieben. Auch nach der Music Store Zeit.
Genau. Ja, großartig. Tja. Genau, du hast nämlich auch tatsächlich noch einen YouTube-Kanal. Und zwar dort als Dirtbox.
Als Dirtbox Jams heißt das Ganze, weil ich glaube, Dirtbox war letztendlich vergeben als Benutzername. Aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie es euch so geht, irgendwann entscheidet man sich ja für so einen Namen, für irgendein Pseudonym und ist dann vielleicht nach einiger Zeit auch gar nicht mehr so glücklich damit. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
Ich hatte mal einen YouTube-Kanal, der hieß Fellmenschblog.
Ja. Der hieß wie?
Fellmenschblog.
Was hatte das für einen Hintergrund?
Blog?
Erzähl doch mal.
Es gab vor vielen Zeiten mal ein Netlabel, das hieß Fellmensch. Und ja, dann hatte ich dann irgendwann mal auch angefangen, halt eine Seite zu machen. Dann irgendwann mal zog da auch ein Blog mit ein. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, ja, jetzt machst du auch noch ein paar Sachen so auf YouTube. Ja, ja, und dann gab es dann die Seite Fellmenschblog.
Ja. Fellmensch. Das ist ein cooler Name.
Warum nicht? Warum nicht? Naja, aber also diese der Name Dirtbox kommt eigentlich daher, weil, also es kommt aus einer Zeit, wo ich große Ambitionen hatte, live zu spielen, also so kleine Live-Sets zu machen. Und das Konzept dahinter war, ich wollte gern das komplette Equipment, was ich dafür nutze, in eine Kiste stecken können. Also hauptsächlich eben bestehend aus so Gadget-Synthesizern und Kram. Ne? Also so die Volcas zum Beispiel passen da gut rein. Oder, ja, weiß nicht, ein Digitakt hatte ich da, glaube ich, auch noch drin. Also es passte alles irgendwie ganz gut in eine Kiste rein. Und Dirt, weil ich es gerne ein bisschen dreckig haben wollte. Also da ging es thematisch schon. Also einfach.
Gemeint ist der Klang, liebe Zuhörer.
Ja, genau.
Das, was ihr wieder denkt, ihr kleinen Schweinchen.
Nein. Also ich wollte einfach so dreckigen Acid machen. Also so.
So einen rotzigen Sound.
Genau, so einen rotzigen Sound. Keller, Nebel, Strobo, sowas. Ne? Also
Notstrom.
Genau das. Ja, genau das. Ja, und das passte irgendwie auf dieses Projekt zu der Zeit irgendwie ganz gut. Aber es hat sich natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen mutiert. Ne? Also ich habe auch durchaus ein großes Faible für sehr atmosphärische Sachen, auch für Ambient und für so ein bisschen so krautige Geschichten und so. Und ja, und das alles irgendwie unter einem Namen zusammenzufassen, ist einfach auch so ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, heute so mit dem Wissen, was jetzt alles in diesen Namen so mit einzahlt, was dazu gehört, hätte ich vielleicht doch da ein bisschen besser drüber nachdenken sollen.
Ist das nicht komisch, dass man für alles irgendwie einen Namen finden muss, so also eine Schublade, wo man das dann reinpackt? Das ist, ich finde es auch, also ich tue mich da immer wahnsinnig schwer mit mir, da irgendwelche Pseudonyme oder überhaupt Songtitel oder Albentitel irgendwie auszudenken für den Kram, den ich da so mache. Ich würde am liebsten einfach nur die Musik irgendwie auf Bandcamp online stellen und am besten alles ohne Titel oder so, keine Ahnung, vielleicht nur mit Nummern oder mit Hexadezimalzahlen einmal
durchgehen. Mach doch V4-Adressen.
Ja, ginge. Das ist nur relativ schwer googelbar.
Jeder Song also, eine IP-Adresse, das ist auch geil. Ja, cool. Genau.
Ja, also dem Gedanken bin ich nicht so fern, weil, also wie gesagt, ich komme ursprünglich auch so ein bisschen aus so einem 90er-Jahre-Techno. Ne? Und da ging es ja viel auch darum, um eine Anonymität. Ne? Also Musik kam damals ganz oft so von White Labels. Ne? Einfach so Platten, wo nichts drauf stand. Und es ging da viel einfach so um die Party an sich. Aber es war keine Frage nach Namen. Ne? Es gab auch keine Stars. So die Stars kamen dann erst später so mit, keine Ahnung, Westbam, Marusha und so weiter.
Ganzen, ne? Auch mit der Clubszene dann.
Genau, da also dann ist. dann etablierte sich das alles. Aber so vom Herzen her bin ich wirklich so bei diesen anonymen Keller-Raves, wo es um nichts ging, außer irgendwie um die Sache an sich. Und da hängt auch heute irgendwie noch mein Name, mein
Name Herz. Dran,
dein Herz. Genau, mein Herz hängt da dran. Und ja, so wäre es mir eigentlich auch lieber. Und das, was letztendlich jetzt draus geworden ist, so, das ist mir manchmal schon wirklich auch ziemlich fremd. Ja? Oh. Aber trotzdem finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt wirklich gezielt, sagen wir mal, einem Künstler folgen will. Oder also ich orientiere mich schon natürlich an Namen. Ne? Und wenn ich höre, keine Ahnung, sagen wir mal,
Anthony Rother.
Weiß ich nicht. Anthony Rother, weiß ich, okay, da kriege ich einen coolen Elektro, ne? Also einen wirklich sehr straighten Boom-Chuck-Elektro. So. Und wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, eine Ambient-Nummer hören will, dann orientiere ich mich eher an
Raumwelle.
Raumwelle, genau. ja, oder, ne, also.
Ist das so? Sascha, sag mal, machst du Ambient? Ich glaube, bei dir sind das eher so die Drohnen-Sachen,
ne? Nee, ich habe schon so ambient-mäßige Sachen im Angebot. Aber ich teile das, jetzt nicht so auf, sondern ich mache alles unter einen Namen und ich bin da pragmatisch.
Ja, okay. Aber ich. Also ich glaube, bei dir findet man, das kommt halt immer drauf an, ne? Also wenn man sich, ich sag mal, etablierte Künstler anschaut, so FX Twin zum Beispiel, um als Beispiel zu nennen, der Richard D. James, bei dem kann man ja nicht in eine Schublade packen, weil dem hast du ja alles, ne? Das finde ich
eigentlich hat sich auch
gar nicht so schlecht.
Der hat sich das aber auch verdient, ne? Also so, der kann sich das leisten.
Und ich glaube, ihm ist es auch egal.
Ja.
Der macht richtig. Einfach.
Ja. Aber wenn du, sagen wir mal, eine ganz kleine Nummer bist und dich irgendwie auch platzieren möchtest. Ich meine, also grundsätzlich ist es zwar so, ich mache natürlich Musik aus eigenen Stücken, aus eigener Freude. Aber ich freue mich natürlich schon, wenn das auch Leute erreicht. Ne? Und wenn man dann irgendwie einen Namen definiert, wo dann andere Leute sich dran orientieren können, dann finde ich das schon auch irgendwie hilfreich.
Ja, na klar. Das ist quasi so ein Markenname dann, ne? Schon. Dann weißt du weißt dann, was draufsteht und dann weißt du ungefähr, was drin ist. Und wenn da halt ein buntes Potpourri drin ist, dann ist da ein buntes Potpourri drin. Aber das ist dann auch okay, glaube ich. Ja, wichtig ist halt nur, dass man sich selber da halt, wenn man sich denn so vermarkten möchte.
Ja.
Ich meine, wir, der Sascha und ich, wir sind ja nur die jung gebliebenen Hobby-Synthesisten mit gehobenem Anspruch.
Aber dilettantischen Sachverstand.
Ja, genau.
Ja, aber das ist doch okay. Ich meine, aber wenn man das weiß, dann ist das doch gut. Ja.
Naja, wir scherzen immer so ein bisschen damit. Ne? Wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen. Und ja, ich finde es ist schon gut, wenn man sich dann irgendwie dann für einen Namen entscheidet. Ne? Mir fällt es halt, wie gesagt, mir fällt es halt schwer.
Ja. Da. Also ich meine, ich habe auch für verschiedenste Nebenprojekte auch 1000 Pseudonyme, die mir alle jetzt gar nicht mehr einfallen.
Ja, wollte ich gerade fragen. Hast du denn da noch den Überblick?
Also nein, überhaupt nicht. Aber ich kann mal.
Ich hatte früher auch verschiedene Nebenprojekte und einen Namen für.
Ja.
Also so Effect Twins mäßig, das war Level 77. Lost Web war so richtig so Psytrance. Ja, so Sachen.
Ja. Also ich habe ein Elektro-Pseudonym, das heißt Kraftbert.
Genau, den kenne ich auch, ja.
So ein Singer-Songwriter-Ding, was ich auch mal irgendwie gemacht habe, das nennt sich Steflon und das System. Dann habe ich eine Zeit lang auch mal so ein bisschen mich im Schlager versucht, weil ich gehört habe, Schlager sei die einzige Musik, wo noch ein bisschen Geld drin stecken würde. Das stimmt übrigens nicht. Wenn man ein kleines Licht ist. Das habe ich unter dem Namen Ricardo Galant gemacht und als Frank Carlos. Und dann gibt's eben noch
so ein paar andere. Wie kommt ihr alle nur auf diese Namen? Ich habe immer nur so komische Namen.
Also bei Frank Carlos haben mir meine Eltern erzählt, dass ich ursprünglich mal so heißen sollte. Das war wohl in der engeren Auswahl, dass die mich Frank Carlos nennen wollten. Ich kann das bis heute nicht ganz verifizieren, ob meine Eltern sich dann Spaß erlauben. Ich konnte das nie so richtig ergründen. Aber ich dachte, das wäre zumindest ein guter Name für ein Schlagerprojekt. Oder? Das klingt so ein bisschen wie Andreas Martin oder so.
Ja, aber da muss er schon so ein bisschen so irgendwie, also Italo-mäßig auftreten mit den Namen.
Ein Italo-Projekt habe ich natürlich auch mit einem Freund zusammen. Das ist Stefano Ebene.
Helge Fischer. Und die Chöre, oder wie?
Ja. Ja, ja.
Großartig. Also so das ist toll.
Tausend
Aber Dinge. Zu Namen kann ich auch noch was. Ist ja, meine Mutter wollte immer einen Mark haben. Mhm. Aber nachdem sie einen Markmann geheiratet hatte, hat er sich das erledigt, weil Markmann hört sich echt beschissen an.
Ja, aber es gibt doch auch so Leute wie Dietrich Dietrichsen oder so. Ja. Oder Max Dax ist auch so einer.
Ja, meine erste Tochter sollte ein Junge werden und wir hatten schon ausgeguckt. Paulsen.
Ja. Ja, genau. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich.
Also, nein, aber ernsthaft, sie sollte einen Doppelnamen kriegen, den vom Großvater, also Paul Janusz Paulsen.
Ja gut, das geht dann wieder.
Ja.
PJP. Nein, aber es ist dann Mädchen geworden, Überraschung.
Paula.
Nee, sie heißt nicht Paula, sie heißt jetzt Sophia.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Geschichte gehört, dass die Tochter von Ben Becker heißt Dörte. Dörte Becker. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Müsste man tatsächlich mal Wikipedia fragen.
Ach, Eltern können so grausam sein.
Ja, ja, aber ich meine, für einen schnellen Witz, was tut man da nicht alles, ne? Es ist ja so. Besser einen Freund verlieren als eine gute Pointe.
Genau.
Aber so Namensfindung finde ich relativ simpel. Ich gehe meistenteils über Synonyme.
Als Beispiel? Du meinst, Markennamen gehen vor allem über Synonyme.
Nee, so bei meinen Projekten oder so, wenn ich da einen Namen brauche oder ich brauche einen Titel für irgendwie einen Song, dann überlege ich mir halt so, um was es in den Song halt geht oder den Track. Und dann halt, okay, und dann gehe ich halt über die Synonymsuche und bastle mir das dann zurecht. Das geht meistenteils über mehrere Hopser, aber irgendwann mal kommt es dann halt drauf.
Aber wenn du Musik machst, also ist das eine reine Instrumentalmusik, die du machst?
Ja, klar. Gesang.
Ja, aber hast du dann immer irgendwie auch, sagen wir mal, ein Bild, ein Szenario vor Augen?
Ja.
So, ja, also schon.
Also bei Cold Fields oder Empty Fields hatte ich dann wirklich so in Datteln die Felder, wo halt der Rohreif drauf liegt. Mhm. Und dann halt auch so, dass das Knistern und Klirren so von den Eiskristallen, wenn man da drüber läuft, das spiegelt sich in den Tracks auch wieder.
Okay. Wie ist dann da der Ablauf? Gehst du zuerst über diese Felder und denkst so, oh, das wäre jetzt irgendwie eine geile Inspiration und ein guter Weg? Oder sitzt du zu Hause, machst Musik und denkst, ah, da war ich doch neulich mal?
Nee, das war so gewesen. Also das Beispiel für dort war, ich hatte so ein Soundpaket gefunden gehabt und da waren Klänge drin gewesen, die mich daran erinnert haben, wie das damals war.
Ja.
Und diese Stimmung, dieses so, habe ich dann halt umgesetzt.
Ja.
Das Gefühl, was ich damals hatte. Weil mich dieses Soundpaket daran erinnert hat.
Hm. Ja, das kenne ich aber auch, ja.
Oder manchmal ist das wirklich so, da sitze ich dann da so und schwelge in Erinnerung und dann ergibt sich das so, ne? Also, da biege ich mir die Sound zurecht, wie ich sie brauche.
Ja, aber so Titelfindung finde ich auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Also in den meisten Fällen ist das so, also ich habe jetzt so zwei Solo-Alben gemacht und da haben die Nummern eigentlich so Arbeitstitel, also wie man die so abspeichert. Ne? Also mein erstes Album habe ich zum Beispiel immer so auf Reisen gemacht und da habe ich den Stücken die Namen gegeben, wo ich das gemacht habe. So. Und dann war es irgendwie fertig und dann lag das Album so fertig gemastert vor mir. Und dann habe ich mich wirklich so, also nur eine halbe Stunde mal so hingesetzt und mir so ein paar Namen aus den Ärmeln geschüttelt. Und bis heute weiß ich nicht genau, wie die Stücke heißen, wenn ich sie höre.
Es Lonely ist, in Datteln.
Ja, ja. Ja, doch. Lonely in Datteln, jetzt wo du sagst.
Ja, ich stelle mir das gerade vor. Dann müssten meine Tracks hier Uhlenhorst heißen.
Ja.
Hat ja auch was, ne? Der Horst.
Schon, ja. Also es gibt ja auch hier Dämonhorst, ne, von Element of Crime. Wobei, das ist ja, da macht es der Text natürlich.
Ja, das ist ja. Bei Amy in Sachen ist das ein bisschen schwierig mit den Texten. Ja. Sei denn, man verwendet dann da gesprochene Wortfetzen oder irgendwas und haut das durch einen Granular-Sampler
genau,
oder so.
Genau.
Ja. Kann man dann ja auch machen. Ich hab mal einen Track gemacht, als ich für Amazoner den Octatrack-Test geschrieben habe. Da hatte ich mir so ein Gedichtsample irgendwie mal gesucht und habe das damit durch den Octatrack gejagt. Mhm. Das war ganz lustig eigentlich, was dann nachher dabei rauskam.
Gerade so, wenn aber du
fragst mich nicht, wie ich das Ding genannt habe. Ich glaube Octatrack Demo 3 oder so.
Das ist so ein ganz guter Name. Das ist
pragmatisch.
Ja. Weiß jeder, was gemeint ist. Vor allem du findest das relativ schnell dann wieder.
Ja, irgendwann muss man das Zeug ja hochladen dann. Ne? Also da schlägt dann der Pragmatismus zu. Und das ist dann so im norddeutschen Blut, steckt das dann so drin, dass man dann halt ja sich dann ein bisschen da pragmatisch an die Sachen hält, ne?
Ja.
Und nicht so viel rumschwurbelt.
Also ich habe es ist eher so ein Mitschnitt. Ich habe diesen Mitschnitt, das ist quasi ein Live-Set, so unterteilt in verschiedene Tracks, wo ich so dachte, hier passiert jetzt irgendwie was Neues, das könnte ein neuer Track sein. Und die habe ich tatsächlich so benannt nach der Zeit, also nach den Zeit und Frames quasi. Ne? Und das sind also wirklich dann nur Zahlen. Und das reicht aber für mich auch. Und manche Leute finden das sogar edgy. Also irgendwie so, wow, guck mal, der macht nur Zahlen und so. Und das finde ich dann irgendwie auch okay. So, ja.
Kraftwerk Numbers.
Genau. Ja, Kraftwerk ist natürlich immer auch ein riesen Quell der Inspiration, auch heute noch, ne?
Ja, ich hatte mir vor ein paar Tagen, hatte ich mir dann auf Spotify mal so ein paar ältere Alben von Kraftwerk angehört. Ja. Und da schossen die Ideen sofort wieder in den Kopf, ne?
Ja, ist so. Das ist gar nicht in Worte zu fassen, was die geleistet haben, ne?
Mhm.
Ja. Also ich glaube, Kraftwerk sind so die ich in meinem Leben am allermeisten gehört habe. Und ich habe immer mal wieder so Kraftwerkphasen, wo ich wirklich so wochenlang nur Kraftwerk höre. Und dann ist auch wieder gut, dann ist so ein, zwei Jahre, höre ich die dann gar nicht mehr und dann komme ich aber so wieder zurück und dann habe ich wieder so lange Zeit, dass ich wieder nur Kraftwerk höre und jedes Mal bin ich mega begeistert über das alles. Also ganz toll.
Bei mir ist das Kraftwerk und Underworld.
Underworld?
Ja.
Mhm. Ja, also da steckt ja auch eine Menge drin bei Underworld.
Mhm.
Die haben
wie erklärt ihr euch das? Weil ich muss gestehen, dass ich mit Kraftwerk, ich finde Kraftwerk auch cool. Ich habe auch gerne die alten Sachen von denen gehört. Aber mich inspiriert das überhaupt nicht. Also null, muss ich gestehen. Und ich denke so, ja, ich bin ein Model und ich sehe gut aus. Ja, ist eine coole Nummer. Aber ich habe jetzt dadurch jetzt nicht irgendwie 5 Millionen neue Ideen, sondern Da muss ich gestehen, da bin ich tatsächlich eher so der Yellow-Fan oder Jean-Michel Jarre oder, keine Ahnung, Vangelis. Wie kommt's, dass Kraftwerk so eine Inspirationsquelle ist? Was macht also, das aus?
Ich finde, das Model ist tatsächlich auch das schwächste Kraftwerkstück überhaupt, weil das irgendwie ein relativ banaler Popsong ist, finde ich so. Aber bei Kraftwerk waren es eigentlich immer die großen Konzepte. Ne, dass jedes Album sich einem ja auch mitunter wegweisenden Thema gewidmet hat. Ne? Also nehmen wir Computerwelt. Also, na gut, das ist natürlich wirklich das Paradebeispiel überhaupt. Dass es da um die Zukunft und wie die Menschheit zukünftig mit Computern umgehen wird und so. Und alle Stücke sich daran orientieren, an diesem Thema. Dazu dieses wirklich einzigartige Artwork. Und wenn du irgendwie jetzt heute noch siehst, was die auch in den Live-Shows da draus machen. Ne? Also ich meine, was heute so aus Kraftwerk geworden ist, kann man so drüber streiten. Aber trotzdem ist das immer noch so sehr, sehr straight und konzeptionell einfach bis ins kleinste Detail ausdefiniert. Mhm. Und das beeindruckt mich.
Und was auch hochgradig interessant ist, wenn man einen Track nimmt von denen, sag ich mal jetzt die Roboter zum Beispiel, dann die erste Version, dann halt die Version, die sie 97 rausgebracht haben für dieses In The Mix Album und so weiter. Man stellt diese Veränderung fest, dass das immer wieder so den aktuellen Sound angepasst wird.
Ja.
Und wie gut das gemacht ist.
Ja, also ich muss sagen, dieses Mix-Album, das, naja, also das war natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen am Zeitgeist der 90er so orientiert. Ne? Also manche neuen Versionen fand ich nicht ganz so gelungen. Andere aber wiederum total. Also ich finde hier Trans-Europa Express hat da wahnsinnig zugelegt. So, also das ist ja regelrecht brutal geworden. Ne? Also wie das scheppert und wie das Metall da nur so.
Also wie heißt das?
Bollert,
Metall,
ne?
Metall auf Metall oder so.
Das, ja,
man
genau,
hört das richtig.
Abzug und so. Also großartig. Ne? Und
es ist ja davon fast schon politisch, ne?
wenn man
darüber nachdenkt. Wenn man denkt, so mit welcher brutalen Gewalt hier Europa.
Ja. Ja, absolut, absolut. Also, und das, da liegst du wahrscheinlich auch gar nicht so falsch mit. Also, das steckt alles da drin. Und selbst wenn sie es vielleicht nicht so offensichtlich gesagt haben, ich meine, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen im Auge desjenigen, der das Ganze hört oder dann eben so wahrnimmt. Ne? Da ist dann trotzdem immer noch viel Raum für Interpretation. Und das macht es total komplex und spannend, finde ich. Also, ja, Kraftwerk.
Thomas, du sagtest, bei dir ist das mehr so dann Yellow und so?
Ja.
Ja, wobei ich finde es eigentlich relativ schwierig zu sagen, dass mich Musik von anderen Menschen irgendwie inspiriert. Ich habe viel Jean, Vangelis, alles Mögliche, was aus der Richtung kam, das habe ich viel gehört als Kind und das hat mich natürlich geprägt und die ganze 80er Jahre, Neue Deutsche Welle, das hat mich natürlich auch massiv von meinen Hörgewohnheiten beeindruckt, genauso wie das, was, ich sag mal hier Sven Feeth, ne, Elektriker Salsa und den,
off.
Was Off da gemacht hat und das hat natürlich einen ziemlichen Impact gehabt auch auf meine Musikerziehung. Aber so mittlerweile ziehe ich eigentlich aus anderen Leuten Musik wenig Inspiration. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, ich weiß es nicht.
Verfolgst du denn heute noch, was Jean-Michel Jarre so macht?
Ja, und mir gefällt das Zeug nicht, was er jetzt macht.
Also, ja, genau.
Also er hat mich bei, ich sag mal, seit Calypso, das ist ja so 90er Jahre, hat er mich quasi abgehängt.
Also ja.
Ist nicht mehr so mein Geschmack. Ist auch in Ordnung. Man muss ja nicht immer alles dann gut finden von jemandem. Ja.
Also ich bin eher auch so ein bisschen verwirrt von dem, was er so heute macht. Also gerade, er taucht ja immer mal wieder so in so ganz opulenten Live Shows. Ja,
opulent ist ja wohl doch untertrieben. Das ist
ja genau.
Das also, ist, wow.
Totale Materialschlacht.
Ja, aber das ist halt irgendwie sehr französisch auch. Ne? Das
muss man ja
unter dem Gesichtspunkt halt auch mal betrachten, wenn er da dieses virtuelle Konzert, was er da im letzten Jahr, glaube ich, da veranstaltet hat.
Ja.
Das war ja schon Wahnsinn.
Aber trotzdem, wenn du ihn heute so, also in einem richtigen Konzert siehst, ich glaube, er ist auch gerade wieder unterwegs. Kann das sein? Also ich habe in letzter Zeit so ein paar Bilder gesehen, wo er dann wirklich wieder so alles, was er an Gerätschaften hat, wie so auf eine Bühne kloppt und so. Und dann stehen da die riesen Modularschränke und Synthi-Burgen und so weiter. Und da denke ich aber doch irgendwie, was ist das denn? Ne? Also als ob der das da benutzen würde, oder? Also das kann mir doch keiner erzählen, dass der wirklich den Sound aus da irgendwie dem Moog-Modular, der da im Hintergrund irgendwie so ein bisschen leuchtet, dass da die Sequenzen rauskommen.
Also was, das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, war jetzt eine Studiotour. Da hat er eins von seinen Studios, er hat glaube ich mehrere,
ja,
hat er gezeigt, und da hat schon relativ aktuelle Geräte da. Da war ein Euro-Rack, relativ rudimentär, wahrscheinlich noch im Entstehen begriffen. Da waren System 1M auch reingeschraubt und solche Geschichten. Mutable Instruments Module natürlich, klar, als Franzose.
Das glaube ich auch alles. Also das, und ich das glaube,
hat aber auch so ausgesehen, als ob er das tatsächlich auch alles benutzt. Was er da jetzt aktuell auffährt, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr verfolgt.
Also dass er es im Studio benutzt, daran habe ich auch überhaupt keinen Zweifel.
Das sind ja
auch
kontrollierbare Bindungen im Studio. Aber genau, so auf der Bühne, das ist ja, bei manchen Modulen brauchst du doch nur gegenhauchen und du hast schon eine Veränderung im Klang.
Ja, genau. Und die Stücke klingen trotzdem so wie auf Platte. Ne? Also das kann mir doch wirklich keiner erzählen.
Vielleicht läuft da irgendwo eine DAT-Maschine oder ein MP3-Player.
Oder ein Ableton.
Meinst du?
Mit so
der hat ja eine Bounsten. Weile... Eine Weile hat er ja hier Oxygen und Equinox hat er ja nochmal aufgeführt mit den alten Instrumenten. Das hat er, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang er das gemacht hat, ein oder zwei Jahre lang. Das war sehr aufwendig, hat er erzählt. Ich hatte damals die DVD davon, von diesem Konzert, und hinterher haben sie ihn halt dann auch nochmal so eine Stunde lang interviewt. Dann hat er so ein bisschen erzählt. Und das fand ich schon sehr faszinierend, die ganzen alten Synthesizer dann nochmal CD. Und da hat er die tatsächlich auch alle live gespielt. Und ich glaube nicht, dass er das jetzt noch tut. Also es wäre sehr aufwendig für ihn, wenn er das machen würde. Ich glaube, da hat er auch keine Lust mehr drauf. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 70? Ich meine, er sieht ja sehr gut aus, ne?
Ja, das stimmt. Ja, sieht wirklich sehr gut aus. Aber trägt auch jetzt immer eine Sonnenbrille, ne? Oder?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ab irgendeinem Alter werden Künstler so, die haben dann so Accessoires. Hier Westernhagen hat auch so eine Brille.
Ja, Brille, Handschuhe. Und
so Schal, Hüte. Seltsam. Werden wir auch mal so?
Warum macht man das?
Kaschieren.
Ja, weiß ich also nicht. Ich trage gerne eine Mütze, weil ich keine Haare auf dem Kopf habe. Und die ist wärmer. Dann ist mir der Kopf wärmer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich später irgendwann auch mal einen Hut trage.
Tritt Phil Collins noch auf?
Ah, Phil Collins.
Weil der kann ja nicht mehr Schlagzeug spielen, wegen hat er irgendwas mit den Händen.
Ja, Phil Collins ist vor allem so in den letzten Jahren seiner Karriere zum richtig harten Alkoholiker geworden.
Ach du Scheiße.
Ja, ja, also der war ja wahnsinnig umtriebig und erfolgreich und so weiter. Und dann rutschte der wirklich so in wirklich späten Jahren so richtig hart ab, mit kurz vorm Koma und so weiter, oder dass er sogar im Koma lag oder so. Ich habe mal seine Autobiografie gelesen, die ist wirklich sehr, sehr gut und auch durchaus unterhaltsam. Phil Collins scheint ein ziemlich cooler Typ eigentlich zu sein, also sehr sympathisch. Ich habe das immer gehasst, was der gemacht hat. Also so diesen Radiopop von Phil Collins, das war für mich immer so das Feindbild Nummer eins, aber das...
Aber ein Ding ist von dem
richtig geil.
Also. In the Air Tonight, das ist da wohl. Oh,
ja, gerade das finde ich total schrecklich. Ich habe eher gedacht an sowas wie Lamb Lies Down on Broadway.
Ich weiß noch, wie ich im Sandkasten saß und dann die Nachbarsjungs da mit ihren Ghetto Blaster dann diese Extended Version gespielt haben. Und ich saß da nur so, was ist das Geiles?
Das liegt an den Drums, an seinen Gated Reverb Drums.
Ja, einmal das und dann auch der Vocoder-Effekt, wenn er da singt und die Hallfahne falsch rumläuft. Und ich das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Und ich bin immer zu meiner Mutter hingerannt und habe gesagt, Mama, mach das Radio lauter, die Roboter.
Ja. Also aus der, also mit Abstand, so aus heutiger Sicht, kann ich das auch wirklich alles sehr gut wertschätzen. Ne? Also auch vielleicht nach der Autobiografie, dass ich die gelesen habe, aber damals habe ich das echt gehasst. Ne? Weil, also, naja, im Norden beispielsweise vor dem Internet gab es eben nur NDR 2 und Radio Schleswig-Holstein, was man hören konnte. Und die haben natürlich.
Bei dir gab es Radio Schleswig-Holstein.
aber viel mehr auch nicht.
Kennst du noch Sender Zitrone, Herbert Hoffmann? Nee, wie heißt er noch? Hieß der Herbert Hoffmann?
Herbert Hoffmann?
Rüdiger Hoffmann?
Rüdiger Hoffmann.
Rüdiger Hoffmann.
Aber der ist hier Ostwestfalen-Lippe kommt der doch her, oder?
War das so? Ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass wir den, also mein Bruder hat mir erzählt, dass der angeblich mit einem Piratensender in Norddeutschland angefangen hat.
Aber nicht bei uns.
Und denn nachher haben sie ihn immer im NDR gespielt, weil sie ihn da irgendwie ins Programm gehoben haben. Nee, die kleine Dachkammer.
Nee, das sagt mir nichts. Also ich, so das Kleine, da muss ich denken an Chris Howland.
Ja.
Der hatte immer so eine genau. Oldie-Sendung.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, ob auf NDR oder ob es wirklich RSH war, als Mr. Pumpernickel?
Mr. Pumpernickel,
ja. Genau. Und ich glaube, er hat da auch so ein bisschen mit kokettiert, dass er so aus so einem kleinen Studio da kann ich mich gut dran erinnern.
Wolf-Dieter Stubel, den kennst du aber noch.
Der war NDR, ne? Oder?
Der hat den Club gemacht.
Ja.
Und der hat nachher die ganzen Maxi-Versionen immer gespielt. Der hatte so eine Sendung, wo er, ich weiß nicht mehr den Namen der Sendung, aber er hatte eine Sendung, wo er dann, ich glaube 19 Uhr, ging nur eine Stunde und er hat immer die Maxi-Version von den aktuellen Pop-Hits gespielt. Das war so geil.
Das waren da ja aber nicht viele.
Da waren, das war ja so die Zeit 80er Jahre, da kamen richtig geile Remixe raus.
Ja, klar,
aber die hat ja alle dort gespielt. Das war
aber die Maxi-Version, die ging doch 6 Minuten, also konnte eine Stunde das maximal 10 Stück spielen.
Ja, aber ist doch egal. Es war trotzdem, du hast ja keine Möglichkeit gehabt, da oben in Dithmarschen, da irgendwie von Musik ranzukommen. Es gab ja keine Plattenläden. Ich meine, was gab es denn da an Plattenläden?
Nix. Karstadt gab es da. In Husum gab es
Karstadt. In Heide gab es keinen Karstadt.
In Husum gab es noch Cadillac.
In Heide gab es Böttcher.
Ja.
Da gab es aber nur Klamotten und Spielzeug.
Ja. Cadillac, Rocks Off, den gibt es immer noch. Das ist ein Gebraucht-Plattenladen. Aber ja, da gab es nicht viel. Ne?
Ich hatte den Vorteil, dass meine Tante was mit einem DJ in Dortmund während ihrer Studienzeit was angefangen hatte.
Ja.
Und der konnte die ganzen krassen Sachen besorgen.
Ja, geil. Ja. Hat ihr bestimmt auch immer Tapes aufgenommen und so.
Ne? Klar, das war endgeil.
Ja, glaube ich.
Vor allem, wieder so langsam der Techno kam und ich konnte nur
Samstagabend Willem aufnehmen.
Ah, Willem. Ja, selbstverständlich.
Der Mann mit der geilsten Radiostimme aller Zeiten.
Ja. Das ist so, ja. Leider viel zu früh gestorben, ne?
Ja, ja.
Aber Willem war wirklich super. Ich denke immer noch gern an den Otto-Film, ne? Wo er da so einen Rocker spielt. Kennt ihr das?
Ja,
ich glaube, der erste Otto-Film ist das.
Und boah, der ist schon so lange her, dass ich den gesehen habe.
Und dann kommt Otto in so eine Rockerkneipe, das Chrome de la Chrome. Und dann hört dann so die Musik auf und alle gucken, wie dann so, das ist ein schmächtiger Typ. Also, ne, Otto dann da reinkommt und so dicke Rocker in ihren fetten Kutten und ne, so viel Leder und so. Und dann sagt Otto dann so, um die Stille irgendwie zu brechen, so, was ist durchsichtig und klingt und riecht nach Hase? Und dann Kaninchenfurz. Und alle, und dann sind die beste Freunde und so. Und da spielt eben auch Willem mit. Aber Willem war natürlich auch mit Watt, ne? Mit der deutschen Version von Captain Sensible.
Ja.
Hier genau. Watt. War, glaube ich, auch bei Dieter Thomas Heck, ne?
Ja, ja.
Ja. Ah, toll. Willem. Guter Typ. Ja.
Ja, das ist so Radio pur gewesen, ne?
Ja,
was der NDR damals aufgefahren hat. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, in anderen Landesteilen gab es bestimmt ähnlich coole Programme, aber. ich sag mal so, das Radio heutzutage ist Lichtjahre
richtig
von der Qualität entfernt, die es damals in den 70er, 80er Jahren hatte. Das ist
absolut
sehr, sehr schade, finde ich.
Absolut.
Eigentlich. Was ich auch sind wir jetzt eigentlich zuständig, oder?
Ja, richtig. Dann, was ich noch sagen wollte, ich finde immer so ein bisschen schade, jetzt wo ich hier so im sagen wir mal, Mittelwestdeutschland und so wohne, hier haben, und auch gerade so im Frankfurter Raum, viele ja auch diese Militärsender gehört, BFBS,
ja,
BFBS war zum Beispiel so ein Sender, der ganz legendär war damals, weil da gab es so Leute wie, hieß der Steve Mason, der eine ganz legendäre Techno-Sendung gemacht hat, wo die Leute wirklich vorm Sender geklebt sind und alles mitgeschnitten haben. So, und wenn man, ich glaube, es gibt riesige Steve Mason-Archive im Internet und so. Und das war für viele Leute eine totale, so ein Augenöffner. Ne? Und das gab es bei uns alles nicht.
Da nee, hatten
wir nur Thorsten Savade und Willem und mehr dann auch nicht.
Also ich habe das damals halt auf Thomann-Maschine aufgenommen.
Ah, toll, ja.
Weil ich dann
nicht und dann bist du in die Disco und hast das dort abgelegt oder wie?
Nein.
Nee. Oder hast du Privatfete damit gemacht, oder?
Ja, klar. Das habe ich dann halt überspielt auf Kassette und dann.
Und dann halt im Freundeskreis so, komm, jetzt machen wir Party und geht los.
Ja, ich hatte immer den geilsten Scheiß.
Geil. Und deswegen so eine Tascam oder was hattest du?
Also ungefähr.
Ja.
Ich hatte immer den geilsten Scheiß. Vor allen Dingen wurde immer gefragt, sag mal, wie machst du das, ne, dass die nicht reinlabern und hier also der Song so langsam rein, ne, kommt. Ja, das war ja alles nur Aufnahmetechnik. Ich habe das ja aufgenommen und dann halt später per Hand überspielt und dann konnte er dann, mein Vater hatte so ein einfaches Mischpult und dann konnte er dann Fehler so langsam aufschieben und dann.
Da hast du die einfach rausgeschnitten, die
Sprecher.
Ja, weil das haben die im Radio früher nämlich gerne gemacht. Ich weiß nicht, das machen sie heute, glaube ich, auch noch. Sie sind immer reingelammert.
Das ist sogar eine, für die GEMA ist das sogar eine Vorschrift, dass du halt, dass du reinlabern musst. Selbst wenn du als Podcaster jetzt Musik, Rechte kaufst, musst du reinlabern.
Nein, ernsthaft?
Ja, am Anfang und am Ende. Du darfst auch jetzt nicht zum Beispiel eine Sendung machen, sondern sag mal, ich mache heute jetzt ein Roberto Blanco Special. Dann darfst du nicht nur Lieder von Roberto Blanco spielen.
Oh.
Ey, die GEMA ist so, was das angeht, ne? Für andere Sachen okay. Aber deswegen ist die GEMA für Podcaster nicht
zumutbar. Vielleicht ist deswegen die Radiokultur jetzt so, wie sie ist, wegen der GEMA. Kann das sein?
Keine Ahnung.
Dass nur noch die Top 100 gespielt werden und alles andere wird ignoriert, weil sonst das zu teuer wird? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, die Radiosender, die sichern sich regelmäßig durch so Stimmungsbilder ab, ne?
Also und Top-Deals.
Ja, aber staatlicher Rundfunk, was willst du da, was guckst du denn da auf die Quote? Das ist doch total Banane. Die werden doch, die leben doch sowieso von GEZ. Da können die doch auch vernünftiges Programm machen, oder nicht?
Ja, aber das hört dann auch keiner.
Das stimmt. Also wenn doch du keine Reichweite hast, hast du keine Relevanz, ne?
Und ja, aber du hast doch automatisch als WDR eine Reichweite. Ja,
aber die Leute, die hören heutzutage alle Spotify. Die haben Spotify auf dem Handy, setzen sich ans Auto,
koppeln. Ja, weil es nichts anderes gibt.
Ja, koppeln das und dann.
Du hast ja, im Radio kommt ja auch nur Mist.
Ja, aber ich kann.
Meistens machst du es ja auch nicht mehr an.
Ja, deswegen, aber ich kann doch bei Spotify hören, was ich will.
Aber viele wollen sich die Arbeit gar nicht machen. Also viele hören es ja so als Nebenbei-Medium. Ne? Irgendwie auf der Arbeit oder sonst irgendwie was. Und die meisten Leute sind ja auch, anders als wir, eigentlich gar nicht so richtig an Musik interessiert. Ne? Also die interessieren sich weder für Künstler noch für Songs. Die haben dann zwar so ihre Lieblingslieder oder was und finden auch gut, wenn, keine Ahnung,
die
Backstreet Boys, ne?
Die setzen sich aber ja auch nicht hin und hören das, sag ich mal, analytisch. Wenn du sag mal, sich hinsetzt, wie hat er das jetzt gemacht gehabt? Wie könnte ich es machen?
Ja, genau.
So, solltest du sagen.
Das ist aber keine echte 303, sondern nur eine von Behringer.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Da heizen wir uns dann natürlich als, ich sag mal, als, Experten da. Ja. Wir sind die Einzigen, die das irgendwie tangiert, dass das Ding vielleicht, dass die Kick aus dem Digitag kommt und nicht aus einer 909. Ne?
Das, genau, ja, wenn man das hört, das ist ja was anderes. Also dann die anderen hören das ja quasi, um sich zu berieseln lassen oder halt um halt irgendwie unterhaben.
Genau, und der Mensch findet, glaube ich, auch immer vor allem das gut, was er schon kennt.
Richtig.
Und wenn du ihm immer wieder dasselbe vorlegst, dann sagt der Mensch, wie schön, das kenne ich, da fühle ich mich wohl.
Damit sind wir eigentlich schon bei einem News-Thema. Roland SH4D, das ist ja quasi das, was du gerade gesagt hast, das ist, ich sag mal so, ein Best-of an Synthese.
Du meinst, die nehmen
300 Jahre.
Die nehmen ja so ein kleines Kästchen, machen ein Loch rein, tun einen Trichter drauf und dann kippen sie so ein bisschen hiervon rein, so ein bisschen davon rein, so ein bisschen davon und dann, voilà, wir haben einen neuen Synthesizer.
Also die haben dort ganz bewusst auch mit diesem Retro, ich sag mal, mit dem Retro-Flavor gespielt. Ne? Also du hast dort Oszillator-Modelle, das Ding hat 4 Oszillatoren. So, und dann kannst du halt Modelle auswählen, Oszillator-Modelle.
Mhm.
Ja, so. Und dann hast du halt welche, die heißen halt SH, ne? Wie die klassischen Roland SH-Synthesizer, SH5 und so. Die haben sie halt 4D genannt oder 3D. Das ist dann, der eine ist dann nur mit einem LFO, der andere, der 3D ist dann mit 2 LFOs, hat dafür aber nicht 4, sondern nur 3 Oszillatoren. Also einen Oszillator haben sie geopfert als zusätzlichen LFO. Und sie haben da auch Modelle drin, die heißen dann SH101 oder auch Juno.
Mhm.
So, nach meinem Dafürhalten hätten sie die Dinger auch Gargle-Blaster und Throat-Wart by Mangrove nennen können, weil das eigentlich total, der Name ist wirklich total total egal.
Mhm.
Weil es halt einfach nur irgendwelche Oszillatoren sind.
Mhm.
Jetzt, mein Verständnis wäre, ne, wenn die Leute nur das hören wollen, was sie kennen, da sind ja denn die Vorwürfe, die man denn Roland macht, ne, die machen ja immer nur dasselbe. Die kann man ja denn dadurch entkräften, indem man sagt so, ja, und Roland macht das, weil sie halt das, was die Leute wollen.
Ja, aber
die
Leute kaufen es doch.
Und die Leute wollen immer wieder dasselbe haben, deswegen verpacken sie es einfach immer nur wieder neu.
Du kriegst die 909 als Nachbau, als Software, als Hardware, als kleiner Hardware. Also du kriegst das ja in verschiedensten Versionen und verschiedenste Geldbeutel.
Moog macht das übrigens genauso, ne?
Aber es funktioniert, ne? Also ich glaube, Nostalgie funktioniert einerseits ganz gut, aber es ist natürlich auch so, dass Roland da ja auch wirklich einen Sound definiert hat. Ne? Also wenn man jetzt wirklich mal Techno nimmt, Techno funktioniert ohne 909 überhaupt nicht. Also alleine diese Hi-Hat aus der 909, undenkbar. Also was heißt undenkbar? Natürlich kannst du drumherum arbeiten, aber das ist einfach ein totaler Standard.
Die haben ja nicht nur Techno als Oberbegriff definiert, sondern ganze Genres. Acid.
Ja, ja, ja.
Acid ohne 303 wäre ja nicht denkbar gewesen.
Genau, genau. Oder ja, auch Hip-Hop, ne? 808.
Wie ist denn das mit den neuen Musikgenres? Ich habe gestern auf Loop Cloud. Ne, der hier Elektron hat ja für ihren Digitag, haben sie jetzt eine native Anbindung an Loop Cloud implementiert. Das heißt, wenn du deinen Digitag per USB an den Rechner angeschlossen hast, dann gehst du auf Loop Cloud, dann kannst du direkt die von Loop Cloud die Samples runterladen in deinen Digitag. Und ich habe mal geguckt, die haben da Musikgenres aufgeführt, die kenne ich noch nicht mal annähernd vom Namen her, so Future Pop und was hatten sie da noch? Action oder was weiß ich, also irgendwelche Namen, wo ich mich frage, was definiert dann diese, ich sag mal, aktuellen Genres? Weil Acid ist klar, 303, Techno, 909, 808, 606. Was definiert diese neuen Genres?
Also, ich meine, grundsätzlich bin ich total raus aus dem Thema. Das merke ich immer mehr. Ne? Aber also so das letzte Genre, was ich noch so wahrgenommen habe, Dubstep. Genau. Und Dubstep gab es natürlich auch in mehreren Varianten. Zum einen hast du diese Burial-Geschichten, die so ein bisschen deeper waren und durchaus angenehm. Und auf der anderen Seite hast du so Skrillex-Sachen.
Ja, diese Skrillex. Diesen totalen dissonanten Klamotten.
Genau. Und die einfach total zerstört. Totaler Bohrmaschinen-Sound. Gecuttet bis zum geht nicht mehr. Wirklich auf Anschlag produziert. Ne? Und da hat das irgendwie so eine Wendung genommen. Die ist, glaube ich, heute auch immer noch irgendwie präsent. Und ich meine, davon sind so diese ganzen Future-Dinger irgendwie auch so ein bisschen
verpackt. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie explodiert ist. Du hast jetzt irgendwie so ganz viele Splitter-Genres, die alle irgendwie so komische Namen haben. Und das klingt aber für meine Ohren alles irgendwie immer noch wie Dubstep. Ich bin aber auch ein alter Sack. Vielleicht liegt das
daran. Ich glaube, das ist es auch. Also je weniger man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, umso gleichförmiger wirkt das irgendwie alles. Ne? Also für mich
ist das nicht aber auch schon damals so gewesen, dass du, wenn du da so eine Hausnummer hattest, dann hat sich teilweise ein Hausgenre von einem anderen nur durch die Triolen der Hi-Hat unterschieden teilweise. Nee,
das gab es zwar auch, aber es gab ja auch diese großen Kategorien, so wie House, dann halt Vocal House, dann Deep House oder Dub House.
Ja.
Wo dann halt extrem halt dieser Dub-Echo-Effekt verwendet wurde oder Hall-Effekt. Ja. Aber es gab schon diese ganz feinen Abstufungen, wo dann wirklich halt nur eine Triole in der Bassline.
Kennt ihr noch Robert Miles?
Natürlich kenne ich den noch.
Selbstverständlich.
Was hat der denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. War das House?
Na, das nannte sich dann, glaube ich, Dream House, ne?
Genau, das war Dream House. Children war Dreamhouse.
Children war sein erster Hit, ja.
Aber der hat ja vorher schon andere Sachen gemacht.
Ja, na klar.
Auch David Guetta hat ja früher so ganz klassischen, wie nennt man den? Also ich würde jetzt auch so sagen, House im weitesten Sinne. Aber so ganz vernünftig, also so ein bisschen so US-House, also Vocals, Pianos, so ein bisschen, French orientiert natürlich. Also durchaus vernünftiges Zeug. Ne?
Also man merkt immer daran, dass, also wenn man sich so, ich sag mal, so ein bisschen ältere Sachen anhört, ne, dann merkt man schon, also teilweise sind die Sachen wirklich zeitlos produziert. Ne, also hier so ein New Order, irgendwie irgendwas, das kannst du dir auch heute noch anhören. Das klingt relativ zeitlos. Und andere Sachen muss ich feststellen, die klingen schon sehr in die Jahre gekommen. Ne? Wenn du da so die typischen Korg M1 Klaviere oder DX7 Pianos oder.
Also an M1 kann ich mich nicht satt hören, bis heute nicht. Ne? Nee, also das Klavier und diese Orgel.
Die Orgel, die ist brachial geil.
Das ist fantastisch. Aber wo wir vorhin bei Sven Feld waren, also Off zum Beispiel, klingt total aus der Zeit gefallen, finde ich. Da gibt es ja hier, wie heißt es, Elektrika Salsa.
Ja.
Ne? Mit diesen Trompeten. Und das klang ja wirklich auch alles so sehr, also wir würden heute wahrscheinlich so Preset-Sound nennen. Ne? Und diese Rhythmen, die zwar irgendwie auch so ein bisschen ein Computerrhythmus war oder so ein Sequenzerrhythmus, aber also total dünn eigentlich, ne?
Ja.
Und da will heute kein Mensch mehr zu tanzen.
Wobei die späteren Sven Feld Sachen so wie Mein Schweiß zum Beispiel, das kannst du auch heute noch hören.
Aber, ne? Das ist natürlich Anthony Rotha auch, ne? Dein Schweiß ist Anthony Rotha.
Das stimmt. Da hat er ja mitproduziert.
Ja.
Ja, aber auch bei anderen Sachen. Ja. Die sind wesentlich anders produziert, aber das war ja auch eine andere Zeit, ne? Und Sven Feld hat ja vor Off ja auch noch andere Sachen gemacht, die waren ja noch cringer.
Ist das so? Was hat er vorher gemacht?
Oh, ich weiß jetzt den Namen, ich habe ganz schrecklich das Namengedächtnis, aber der hat vor quasi in so einer Electro-Wave-Formation mitgemacht und da hat er mehr oder weniger auch so die Hupfdudel gemacht.
Ja.
Da gibt's ein paar Videos auf YouTube. Ja. Das ist ganz strange, also wirklich.
Erinnere ich mich auch. Aber das bringt mich zu Scooter. Die haben ja auch so eine Vorgängerband, Celebrate the Nun. Mhm. Kennt ihr die?
Ja.
Und die fand ich eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Die haben so ein paar, also das orientierte sich natürlich irgendwie so an Camouflage und ähnlichen Sachen von damals. Aber so Will You Be There ist so eine Nummer, die kann ich mir heute noch total gerne anhören. Also die klingt natürlich wirklich nach 80ern, aber jetzt nicht unangenehm. Und man hört zwar H.P. Baxter da immer raus und er ist jetzt vielleicht auch nicht der größte Sänger der Welt, aber ich mag das irgendwie. Also ich finde es nicht unsympathisch.
Ja. Ich habe aber eine Neuigkeit, habe ich noch, eine News.
Ja, erzähl mal, bitte.
Mein Lieblingsthema. Behringer hat für den Brain ein Update rausgebracht.
Ja.
Da ist jetzt FM-Synthese mit dabei.
Mhm. Ja, das ist ein ziemlich fettes Update. Ne? Also nicht nur, dass da ein DX7 quasi einmal drin steckt jetzt. Da haben die, glaube ich, was haben die da noch mit reingebaut? Ich habe es vergessen. Waren noch so ein paar andere Sachen. Also es ist ziemlich, ziemlich komplex, das Ganze.
Also mir ist auf jeden Fall der DX7 dabei, wirklich so.
Ach so, genau. Und du kannst diesen Brains dann jetzt auch als Oszilloskop benutzen. Genau, da war ein Preset dabei. Da kannst du die Audio-Inputs nehmen und dann macht das Ding dir halt so ein Oszilloskop darstellen. Finde ich eigentlich ganz lustig.
Der kostet auch wirklich gar nichts, ne? Oder?
Nee, 129 Euro.
Nee, das ist für, unfassbar. Für so ein Modul ist das wirklich Schnäppchen.
Ja.
Und was war noch gewesen? Ach ja, 32 Speicherplätze für Presets, aber sämtliche vom DX7. Ich meine, gut, das waren ja auch nicht so viele im Original DX7.
Ja. Ja, also ich bin ja durchaus irgendwie auch so ein bisschen so ein, will nicht sagen Fan, denn bin kein Fan, aber so interessiert an diesen ganzen Behringer-Dingern. Anwender, ja. Weil ich glaube, ich genau die Zielgruppe von Behringer bin. Ne? Ich bin eigentlich der nicht so richtig die dicke Brieftasche hat, aber trotzdem gern so ein bisschen mit Zeug arbeiten will. Und ich finde, also so die Produkte von denen finde ich durchaus überzeugend für das, was sie sind.
Die treffen immer wieder mal richtig gute Produkte raus. Also
genau. Und jetzt habe ich heute, wo du sagtest, ein Update gesehen. Heute haben sie ein sehr großes Update bei Facebook gepostet. Die bringen jetzt tatsächlich wieder diverse Geräte auch in die Läden. Also sie haben wohl wieder ein paar Chips zusammengekratzt und produzieren jetzt wieder richtig die Geräte und haben jetzt die Solina an Start gebracht. Die wird jetzt tatsächlich auch verschickt. Die haben da die Pakete gezeigt.
Revival kann kommen. Na,
genau. Und dann gibt's hier diesen von Moog, dieses Bass, ist das ein Basspedal? Torus heißt das?
Torus heißt genau. Das Ding.
Dann der Crave? Es gibt so einen gelben, der kostet immer 150 Euro.
Das ist ein Moog
Mother
32-Klon.
Ne?
Genau.
Und jetzt haben sie. Ja, und die haben jetzt aber auch den Drum, hier den DFAM, den DFAM, genau. Den haben sie ja auch irgendwie so, sagen wir mal, adaptiert in Pink, in so einem lila Pink. Das wird auch verschickt jetzt. Mhm. Und die MS-101, also die MS-1 in der MK2-Version.
Was hat die denn?
Die SH-101, die hat, glaube ich, nochmal irgendwie noch genauere Bauteile. Also irgendwie so. Die war ja dann eine Zeit lang nicht lieferbar und jetzt bringen sie wieder zurück. Also sie sind so langsam wieder am Start und liefern neue Sachen. Das finde ich eigentlich ganz erfreulich.
Ja, es ist halt auch die Preispolitik bei denen, ne?
Ja.
Was die Sachen auch so interessant macht.
Mhm. Ja. Und also, was mich einfach freut oder beruhigt vielleicht auch, ist, dass man keine Angst haben muss, dass die Geräte vielleicht doch irgendwie kaputt gehen oder, ne, irgendwie, also du findest immer irgendeinen Ersatz. Also egal welches Gerät, eBay Kleinanzeigen ist voll mit den Behringer-Dingern.
Ja. Ne?
Also wenn dir, keine Ahnung, deine TD3 runterfällt und die, oder keine Ahnung, das Auto fährt aus Versehen mal drüber, dann kaufst du dir für 80 Euro eine neue. Mhm. Und das finde ich irgendwie beruhigend zu wissen.
Das ist, also wenn dir ein Auto über deine TD3 fährt, dann habe ich erstmal Fragen.
Ja, die sind dann sicherlich auch zu beantworten.
Habt ihr damals nicht das Posting gesehen gehabt bei dem Sequenzer-Forum, wo, ich glaube, das war hier Acid Moon oder später, wie sich sagt, Salz, hatte das, glaube ich, gepostet, wo er ein Paket bekommen hatte, wo wirklich Autoreifenspuren über den Karton drüber waren. Und wer hat das Ding ausgepackt gehabt, und da war der gesamte Synthesizer drin, der war krumm gebogen, weil da tatsächlich ein LKW drüber gerollt ist. Da fragt man sich auch, wie passiert sowas?
Ja. Ich hatte einmal Hundekotspuren an einem Paket. Frag mich nicht, wie sie da dran gekommen sind. Aber es roch erbärmlich.
Ja. Das ist mir alles noch nicht passiert. Nee. Ich glaube, ich habe gar keine Geschichten zu erzählen von schlimmen Zuständen.
Du bist bestimmt ganz artig und kaufst deine Sachen immer im Laden, stimmt.
Also, als ich noch im Music Store gearbeitet habe, natürlich. Ne?
Ich wusste.
Da gibt's ja auch, die haben da ja auch oft so sehr attraktive Pyramiden im Verkaufsraum stehen, wo dann so 30 mal dasselbe Gerät zum besonderen Superpreis steht. Die haben ja manchmal auch so Deals, die sie online nicht bringen können. Die haben dann einfach zu viel davon eingekauft und das Lager voll damit und müssen so ein bisschen abverkaufen. Und weil die gängigen Marktpreise nicht unterbieten dürfen, online verkaufen sie es im Laden eben für noch günstiger. Und da habe ich damals die TB3 oder 03, also diese Boutique 303 und die Boutique 909 gekauft für jeweils 199 Euro.
Oh, schöner Kurs.
Na, genau, also da greift man dann auf jeden Fall zu. Aber
hast du die noch?
Die habe ich noch. Leidisch. Also die 303 nicht mehr, weil die hat mich irgendwie dann doch nicht überzeugt. Aber die 909 habe ich noch. Das ist eine meiner liebsten Geräte tatsächlich. Also ganz tolles Ding.
Du hattest in einem Video, hattest du auch von Behringer die RD9. Hast du die dann mal verglichen? Also als neugierig jetzt off topic.
Also hier. Die beiden Clones untereinander verglichen, meinst du?
Ja.
Weil die nicht eine so direkt im, nicht direkt im A- und B-Vergleich. Ich hatte sogar damals auch mal eine richtige 909 von Roland. Die hat mich dann aber auch irgendwann, musste sie gehen. Aber ich muss sagen, so, ich bin auch eigentlich keiner, der da jetzt so ganz akribisch drauf achtet, dass die wirklich bis ins, also vielleicht fällt es mir auch einfach nicht auf. Ich bin, was sowas angeht, das ist vielleicht auch gelogen. Also bei einer 303 fällt es mir eher auf, dass die nicht ganz akkurat klingt, vielleicht weil ich mein Leben lang irgendwie mit Acid zu tun habe.
Also aus meiner Warte, für mich bist du, ich will nicht sagen Spezialist, aber du bist jemand, der sich damit tatsächlich dann auch auskennt. Ja. Aus deiner Sicht, viele Leute beschweren sich darüber, wenn jetzt neue Geräte kommen, nicht so viel Druck, klingt kacke, bla bla bla. Wie ist es jetzt, wenn ich eine 909 auspacke, anschließe, klingt die dann so wie im Club? Oder ist es tatsächlich, was viele Leute sagen, ja, hier, komm, hier, da musst du erstmal Effekt Effektkette drauf, Kompressor und EQ und dann klingt sie wie im Club. Wie ist es jetzt?
Also ich glaube auch eine TR-909 von Roland klingt erstmal auch gewöhnlich und normal.
Ja, die klingt mehr. Ne?
So, und die richtige Magie geht da los, wo du, keine Ahnung, das Ding vielleicht auch ein bisschen falsch einsetzt. Ne? Also diese ganzen alten Produktionen von damals, das waren ja auch alles so Leute, es waren so Autodidakten im besten Fall. Ne? Es waren Leute, die einfach gemacht haben. Die hatten da ein Mischpult stehen und haben das Zeug da irgendwie angeschlossen und gemacht, wie sie meinten. Ne? Also gerade so, wenn du so in Richtung Chicago House oder so denkst, ne? Die hatten alle überhaupt keine Ahnung davon. Und das war alles übersteuert und falsch abgemischt und so weiter. Aber das hat letztendlich den Sound definiert, ne? Dass es eben auch so ein bisschen falsch benutzt war.
Das heißt, das, was wir jetzt hören, dieses perfekt durchproduzierte, das ist es damals gar nicht gewesen. Und was uns vielleicht hier so ein bisschen fehlt, ist einfach wieder so ein bisschen Mut zum Experimentieren, glaube ich, oder?
Ja. Also würde ich schon so sagen. Zumal, ich meine, ich habe so das Gefühl, wenn man wirklich so aktuelle, besonders so Techno-Produktion hört, also diesen gängigen Techno von heute, der ist perfekt auf den Punkt produziert. Da sitzt jeder Kompressor, jeder EQ sitzt da so, wie er sein soll. Das hat aber zur Folge, dass das alles auch relativ gleichförmig klingt in meinen Ohren. Also es ist alles immer so ein konstanter Level. Mhm. Es ist alles immer so, also es klingt sehr, sehr sauber, sehr rund, sehr druckvoll und so. Aber das ist nicht das, woran sich mein Ohr so festhält. Ne? Mein Ohr hält sich eher fest an dem, was da so raussticht. Also wenn du beispielsweise, keine Ahnung, eine zu laute Bassdrum oder eine zu laute Hi-Hat oder irgendwie, ja, irgendwas, was anders ist als das, was alle anderen machen. Da geht's los, dass es spannend wird. Ne? Also so diese perfekten Sachen.
Ich habe neulich ein Live-Set mir reingezogen auf YouTube von Ken Ishii.
Ja.
So, für die, die ihn nicht kennen, das ist so ein japanischer DJ-Musiker, der, ich sag mal so, den japanischen Techno so mitgeprägt hat. Mhm. Der hatte vor ein paar Jahren, 4, 5 Jahren, mal ein Live-Set in Spanien gemacht, ein DJ-Set. Und was ich total geil fand, der hat zwischendurch hat er einfach einen Drumloop laufen lassen. Hatte nur seine Pioneer DJ Decks da, die 4 Stück, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, und hat da wirklich nur 909 Drum Samples gehabt. Mhm. Und hat da dann einfach mit den Effekten gespielt. Er hat zum Beispiel dann die diese 909 Hi-Hat hat er ganz stark mit Reverb dann da drauf beschickt, so dass du da quasi auf die Ohren da so ein ganz lautes Rauschen hattest, so dieses typische 909 Hi-Hat Rauschen, ja. Was so gefizzelt hat so in den Obertönen. Das war total geil und ich fand das total faszinierend, das zu hören. Ich glaube, das ist genau das, was du meinst, oder? Dass man einfach so ein bisschen rumexperimentiert.
Genau, und dann wird spannend. Ne? Also das war ja schon immer so, dass durch Experimente entsteht was.
Ja.
Und wenn alles ausdefiniert ist, dann ja, dann hast du einmal oder milliardenfach dasselbe.
Das Problem, was wir heute haben, ist, dass du irgendwie alles umsonst kriegst an Klamotten, ne? An Synthesizer, an Effektgeräte und so weiter und so fort. Wie die damals angefangen haben, gab's das ja nicht. Du hast entweder die Hardware gehabt oder du hast gar nichts gehabt.
Ja, eine virtuelle 303, 58 Euro.
Ja, Neupreis. Du kriegst
Neupreis die Sachen. Neupreis bei der D16 Group als virtuelles Plugin, ne?
Du kriegst die Klamotten entweder gebraucht oder auch ganz umsonst, wenn du ein bisschen Mühe gibst. Da sind keine Kosten. Da kann sich jeder den perfekten Kompressor und so weiter leisten. Früher, oh mein Gott, ich habe gerade mal einen Kompressor. Ich muss gucken, wie ich damit arbeite.
Ja.
Und so sind die Sachen entstanden.
Genau. Also die meisten von, also wenn man jetzt wirklich ganz zum Anfang geht, also bleiben wir mal bei Chicago zum Beispiel. Da war ja oft noch nicht mal ein Kompressor mit im Spiel. Da gab's eine 808 und eine 303. Und das ging in ein Mischpult rein. Mhm. Im besten Fall. Oder vielleicht sogar nur ein Kassettenrekorder, ne? Und dann haben die einfach da gemacht. Und ohne irgendeine Ahnung. Das entspricht ja auch diesem Punk-Gedanken von damals, ne? Leute, die eigentlich keine Ahnung von der Sache hatten, haben einfach gemacht. Und da entstehen die spannenden Sachen, die neue Genres einfach definieren.
Genau.
Und das, was nachher draus gemacht wird, also das greifen andere Leute aus und verfeinern das dann am Ende. Das ist ja nochmal was anderes.
Aber das waren ja oft irgendwelche DJs gewesen, die mit den Platten gearbeitet haben. Dabei liefen dann ja noch die Drumcomputer und so weiter.
Genau. Und da hast du natürlich keinen perfekten Mix. Da ist der Drumcomputer zu laut, zum Beispiel. Und also ich merke das zum Beispiel, ich habe ein Projekt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das nennt sich Snuff Crew. Das ist ein Acid House Projekt, das war eine Zeit lang einigermaßen erfolgreich sogar. Und wir haben immer mal wieder Live-Gigs gespielt. Und wir haben eine ganze Zeit lang, waren es reine Ableton-Sets. Die späteren Gigs hatte ich aber immer wenigstens einen Drumcomputer dabei. Meistens die T8 von Roland, weil da eben mehrere Modelle drin waren. Aber meistens habe ich die 909 benutzt. Aber in dem Moment, wo die TR8 heißt die, ne? Die grüne, die Aira, als die mit ins Spiel kam, da passierte richtig was. Also da wurde plötzlich alles nochmal wesentlich organischer, viel brutaler auch. Also die Leute, man konnte das an den Leuten ablesen, dass die wesentlich mehr darauf eingestiegen sind, weil eben die Hi-Hats zu laut waren, weil die Bassdrum viel zu übersteuert war, weil die viel zu breit war auch, viel zu bassig und so. Und das ist das, was die Leute einfach kickt, wo man sich dran festhalten kann. Ja.
Mike Drop. Ich finde, das ist, genau, ich finde, das ist ein total geiler Abschluss für diesen Podcast hier. Ne? Stefan in the House.
Ja.
Er hat das Mikrofon
in Rage geredet hier. Ja.
Nein, das ist eigentlich, ja, was soll ich dazu sagen? Dem kann man nichts mehr hinzufügen. Leute, geht raus, schnappt euch ein paar Geräte, macht Musik, macht Punk, was auch immer, worauf ihr Bock habt.
Genau.
Lasst es krachen.
Und alles vergessen, was es gab. Und nicht sich andere Leute angucken, wie die das machen, sondern einfach ganz machen, wie man meint.
Richtig.
So.
So muss das gemacht werden.
Genau.
In diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt
der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ich sage tschüss.
Tschüss.
Ja, ich sage auch tschüss. Und danke, hört Stefan. Mal wieder Kabel und Knöpfe.
Ja, und überall, wo es Podcasts gibt. Auf jeden Fall. Hört Kabel und Knöpfe, hört Probe-Podcast
und den Probe-Podcast. Genau. Und Musik.
Danke, Stefan, dass alles du da gerne. Warst. Hat sehr riesen gerne.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ja, mir auch.
Vielen Dank. Ich sag auch danke.
Bis dann.
Tschüssi.